Liebe Gemeinde, jeder Boxer weiß es. Auch jeder Fußballer, Handballer, Basketballer ist damit vertraut. Wer einen Kampf erfolgreich bestehen will, der braucht beides. Offensive und Defensive. Angriff und Verteidigung. Und je nach Situation muss mal das eine und mal das andere stärker betont werden. Offensive oder Defensive. Von Paulus erfahren wir heute, dass das auch die Grundregel für den Kampf des Glaubens ist. Auf der Zielgerade des ersten Timotheusbriefs spricht er die Sache an. Bis dahin hat er dem Timotheus seine große Aufgabe und starke Herausforderung in Erinnerung gerufen. Es geht um die Stabilisierung und den weiteren Ausbau der Gemeinde dort in Ephesus. Der junge Mann hat eine hohe Verantwortung für die Ausbreitung des Reiches Gottes in dieser Region. Paulus hat, wie wir das sahen, schnörkellos die Probleme und Widerstände benannt, mit denen man rechnen, auf die man sich einstellen muss. Und gerade eben, das haben wir letzten Sonntag ausführlich behandelt, hat Paulus vor den Tücken des Geldes gewarnt, die sich auch immer noch mit hineinschleichen in die Probleme, die wir ohnehin schon haben. Und jetzt bündelt Paulus das alles und fasst es zusammen in dieser ernsten Aufforderung: Kämpfe den guten Kampf. Er sagt nicht, kämpfe den Dschihad. Er sagt, kämpfe den guten Kampf. Den Kampf des Friedens, den Kampf der Liebe, den Kampf für die Wahrheit, den Kampf, bei dem der Kämpfer niemandem Gewalt antut als allein sich selbst. Das griechische Wort für diesen Kampf, Agon, kennen wir noch. Das steckt in unserem Wort für Agonie. Und Agonie bedeutet ja eigentlich Todeskampf. Also dieses Wort erinnert uns an den Ernst des Kampfes, an die Härte dieses Kampfes. Kämpfe diesen zehrenden, dich als ganze Person beanspruchenden, anspruchsvollen Kampf des Glaubens. Und ich möchte nochmal an das erinnern, was Bruder Meßkemper anlässlich unseres Jubiläums hier auch von diesem Pult aus gesagt hat. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu wundern, dass es beim Bau der Gemeinde Jesu immer wieder so große Widerstände gibt. Das war nie anders. Das war zu keiner Zeit anders. Dieser Kampf blieb keiner Generation der Christen erspart. Und immer, wenn es keinen Kampf gab, musste man sich fragen, machen wir eigentlich irgendetwas falsch? Und so sehen Sie, dass Paulus hier gleich am Anfang auch sehr farbige, dynamische Verben verwendet, um diesen Kampf zu beschreiben. Wenn Sie auf den Gottesdienstzettel gucken, 1. Timotheus 6, die Verse 11 bis 16 ist unser Predigttext heute. Da sagt er, fliehe und dann jage. Und Vers 12, kämpfe, ergreife. Das sind alles sehr dynamische Verben. Und wir wollen diesen Text jetzt im Zusammenhang lesen, Gottes Wort aus 1. Timotheus 6, ab Vers 11. Aber du, Gottesmensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Soweit Gottes Wort. Schon der erste Vers zeigt, dass Paulus den Rhythmus von Defensive und Offensive kennt. Und so legt er uns hier sein Strategiepapier vor für den geistlichen Kampf, das Strategiepapier des Apostels Paulus. Und man kann diese Strategie in drei Punkten beschreiben, die ich diesmal vorab nennen will. Erstens, wir brauchen die richtige Defensivstrategie. Zweitens, wir brauchen die richtige Offensivstrategie. Und drittens, wir brauchen die richtige Motivation. Die meisten Anweisungen haben eher einen offensiven Ton hier, aber wie ein behutsamer Trainer beginnt Paulus mit der Defensive. Erstmal hinten dicht machen, erstmal absichern. Und darum ist das unser erster Punkt. Erstens, für den Kampf brauchen wir die richtige Defensivstrategie. Die richtige Defensivstrategie. Zwei Worte sagt er, fliehe dieses. Unmittelbar vorher hat er ja von der Geldgier gesprochen und den Begleiterscheinungen, die das nach sich ziehen kann. Und jetzt sagt er, flüchte davor, flüchte vor der Geldgier, flüchte vor all dem, was dann dranhängt an dieser Geldgier, an Egoismus, an Selbstsucht. Und diese Betonung des Du macht den Gegensatz zu den Irrlehrern deutlich. Er sagt, aber du, Gottes Mensch, fliehe das. Sie haben sich verstrickt, aber du fliehe. Das ist der Gegensatz. Und diese Warnung schließt nicht nur das Geld ein, sondern auch alles andere Fehlverhalten, alle andere Schuld, die vorher in diesem Brief behandelt wurde, all die anderen Irrwege der Irrlehrer. Fliehe das! Aktiv! Schütze dich davor! Pass auf! Stolpere nicht in diese Falle! Hab Acht! Paulus verwendet diesen Begriff fliehe häufiger in einem solchen Zusammenhang. Im 2. Timotheus, da ergänzt er die Liste der Fluchtgründe, da sagt er, fliehe vor den jugendlichen Begierden. 2. Timotheus 2,22. Und mit jugendlich meint er hier nicht nur die jungen Leute, sondern die Begierden, die letztlich aus der Unreife entstehen. Mangelnde Selbstkontrolle, mangelnde Klarheit über das, was Gott von mir will. Jugendliche Begierden, die man aber auch bei Senioren noch findet. Stolz, Gier, Streitlust. Aber eben auch die typischen jugendlichen Begierden, wie etwa der Umgang mit der Sexualität. Und dann taucht dieser Begriff auch in 1. Korinther 6, Vers 18 auf. Da wird es noch mal expliziter. Flieht die Hurerei. Flüchte vor der sexuellen Sünde. Flüchte vor der Versuchung. Und dann 1. Korinther 10, Vers 14. Flieht vor dem Götzendienst. Flieht vor dem Götzendienst. Und immer wieder geht es um diese aktive Flucht vor der Sünde. Um eine entschiedene Abkehr. Paulus sagt nicht, macht die Augen zu, verschließt die Augen davor. Oder bleibt ganz still sitzen und bewegt euch nicht. Sondern er sagt, Flucht, entschiedene Abkehr, bewusste Abkehr. Und in dem Sinne meint es auch Jakobus, wenn er schreibt in Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel, so flieht er von uns. Wir müssen wissen, die Versuchung und vor allem der Versucher ist nicht passiv. Er greift nach uns. Nicht umsonst hat Jesus in Johannes 8, Vers 44 wörtlich gesagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Eigentlich ein Menschenmörder. Er hat es abgesehen auf unsere Seele. Und er geht uns aktiv nach. Und darum sollen wir aktiv flüchten und uns ganz bewusst vor der Sünde in Acht nehmen. Dazu werden wir aufgefordert, seid wachsam. Und viele Christen sind in schwere Schuld gefallen und in ihrem Dienst gelähmt worden, weil sie vorher geistlich leichtsinnig geworden waren. Weil sie sich einfach zu sicher gefühlt haben. Weil sie nicht genug auf den Herrn gesehen haben. Und weil sie mit der Sünde gespielt haben. Und gedacht, ach, ich kann mir das ja leisten. Ich bin ja ein freier Mensch. Mein Leben ist ja in Christus geborgen. Also muss ich nicht so wachsam sein. Und Paulus hat das mal sehr markant gegeißelt in 1. Korinther 10, Vers 12, da hat er gesagt, wer meint, er stehe, möge zusehen, dass er nicht falle. Diese Aufmerksamkeit will er uns auch hier einschärfen. Timotheus soll das nicht passieren, uns soll es nicht passieren. Und darum formuliert Paulus wenige Verse vor Briefende diese Warnung, sei auf der Hut. O Gottes Mensch, flüchte, entblöße nicht die Defensive. Glaub nicht, dass du es dir leisten könntest, die Schotten alle aufzumachen. Und was für ein Kontrast. Einerseits wird Timotheus hier als Mensch Gottes bezeichnet, aber du Gottesmensch. Und dann wird gesagt, fliehe. Ist das nicht interessant? Timotheus ist übrigens der Einzige, der im Neuen Testament Gottesmensch genannt wird. Und im Alten Testament war das ein Begriff, da hieß es Mann Gottes. Das war ein Titel für die Führer Israels, für Mose, Samuel, David, auch Elia, Elisa wurden Mann Gottes genannt. Und nun stellt Paulus den Timotheus in diese Linie hinein und er sagt, du hast eine große Aufgabe, Gottesmann, Gottesmensch. Eine große Aufgabe. Du stehst in einer großen Tradition. Du sollst Gottes Wahrheit repräsentieren. Du sollst sein Wort verkündigen, hier in Ephesus und Umgebung. Du sollst die Gemeinde des Herrn mitleiten helfen. Und dennoch, nein, gerade deswegen ist auch für dich geistliche Wachsamkeit nötig. Und wenn schon das für Timotheus gilt, wie viel mehr für uns? Das Alte Testament berichtet von einem anderen Mann Gottes, der sehr gut anfing und dann tragisch scheiterte. Wir könnten ja einige Beispiele nennen und ich denke besonders an diesen namenlosen Propheten in 1. Könige 13. Ich empfehle das mal zu lesen in dieser Woche. Da wird ein namenloser Prophet von Gott beauftragt. Er wird Mann Gottes genannt. Er soll den König Jerobeam vor Eigenmächtigkeit warnen. Er wird von Gott bestätigt, dieser Mann Gottes, durch ein Wunderzeichen. Und dann wird er ungehorsam. Dieser Mann Gottes wird ungehorsam. Und Gott ruft ihn zur Umkehr. Dieser Mann geht seinen falschen Weg weiter. Und dann heißt es am Ende, weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist, so soll dein Leichnam nicht in deiner Väter Grab kommen. Und dann heißt es in 1. Könige 13, Vers 24 über diesen Propheten, und als er seines Weges zog, fand ihn ein Löwe auf dem Wege und tötete ihn. Das ist das Ende. Mann Gottes, so schrecklich gestrauchelt. Und Paulus sagt, du Gottesmann, du Gottesmensch, flüchte, pass auf. Wir brauchen eine wachsame Defensivstrategie, liebe Geschwister, jeder von uns. Wie könnte das praktisch aussehen? Es kann praktisch so aussehen, dass ich mir immer wieder ehrlich die Frage stelle, wo bin ich persönlich besonders gefährdet, in Sünde zu fallen? Was sind meine versuchlichen Stellen? Dass wir in der Bibel lese, darauf achten, wo will der Herr mich auf bestimmte Dinge aufmerksam machen? Wo sind meine Kanten? Wo sind meine Schwachpunkte? Leute, lasst uns das einräumen. Wir sind nicht weniger gefährdet als Timotheus. Lasst uns den Herrn ehrlich fragen und sagen, Herr, zeige mir die Dinge, damit ich wirklich darauf achten kann. Und dafür ist es gut, dass wir auch Glaubensgeschwister haben, die uns auf das eine oder andere hinweisen. Die sagen, pass mal auf, prüf das am Wort Gottes, ob das sein könnte, dass das nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Und dann müssen wir das prüfen. Dann kann es sein, dass die Glaubensgeschwister sich irren oder dass sie recht haben. Oder dass ein Teil davon stimmt und ein anderer Teil nicht. Das müssen wir dann letztlich an der Heiligen Schrift prüfen vor dem Angesicht Gottes. Aber wir müssen es prüfen. Wir müssen uns vor dem Herrn prüfen. So können wir praktisch diese Defensivstrategie umsetzen. Und wir dürfen immer wieder beten, Herr, bewahre mich. Herr, bewahre mich davor, ein Gottesmensch zu sein, der so scheitert. Herr, bewahre mich davor, dir Unehre zu machen. Und wir dürfen auch beten, Herr, lass mich rechtzeitig aufmerksam werden. Lass es mich rechtzeitig merken. Und schicke mir den Bibelvers, schicke mir den Christen, der mir das in einer Weise sagen kann, die ich auch hören kann. Und führe mich immer wieder rechtzeitig dazu, dass ich erkenne, wann ich die Flucht ergreifen muss. Und wann widerstehen muss. Der puritanische Prediger John Flavel wusste um die Tücke seines eigenen Herzens. Und er hat mal folgenden Satz gesagt, den ich mir selbst und auch Ihnen zu bedenken geben will. Er hat gesagt, Brüder, es ist leichter, gegen 1000 Sünden bei anderen zu Felde zu ziehen, als eine einzige Sünde in sich selbst abzutöten. Zitat Ende. Es ist leichter, gegen 1000 Sünden bei anderen zu Felde zu ziehen, als eine einzige Sünde in sich selbst abzutöten. Was tun, wenn es schon passiert ist? Was tun, wenn schon in Sünde gefallen, wenn schon der Gefahr erlegen? Bekam neulich einen erschütternden Brief von jemandem, der das so bekannte. Das Gute ist, auch dann steht der Fluchtweg offen. Das ist das Wunderbare. Wir dürfen, auch wenn wir in Sünde gefallen sind, von der Sünde wegflüchten. Und wir dürfen in die Arme unseres Herrn flüchten und zu ihm zurückfliehen und dürfen uns von ihm wieder einreihen lassen in die Frontlinie seiner Kinder. Das ist das Wunderbare. Flüchtet, aber möglichst flüchtet rechtzeitig. Das ist das Erste, was Paulus uns hier für den geistlichen Kampf im Alltag ans Herz legt. Die Defensivstrategie. Er sagt, du brauchst die richtige Defensivstrategie für dein geistliches Leben. Aber dann kommt schon gleich das Nächste. Er sagt zweitens, du brauchst auch die richtige Offensivstrategie. Du sollst nicht nur vor dem Bösen flüchten, sondern du sollst auch, hier steht ja, jage nach. Du sollst auch dem Guten, dem Richtigen nachjagen. Mit aller Kraft, das ist ein ganz dynamisches Verb, was hier steht. Und dann ergreifen und kämpfen. Das macht man nicht mal so nebenbei. Das macht man nicht im Schongang. Und dann gibt Paulus zwei praktische Anweisungen, wie diese richtige Offensivstrategie aussieht. A, Anweisung A, lass deinen Charakter immer mehr von Jesus prägen. Das ist das eine. 2a, lass deinen Charakter immer mehr von Jesus prägen. Und das beschreibt er hier, was das heißt. Schauen Sie. Vers 11, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Danach soll Timotheus streben. Das ist wie ein Mosaik, das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da könnte man auch noch weitere Wörter einfügen. Aber damit will er sagen, lass deinen Charakter so vom Herrn geprägt werden, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Das ist damit gemeint, Gerechtigkeit. Mein Lebensstil soll davon geprägt sein, dass ich Gott gern gehorche. Das ist hier gemeint an dieser Stelle mit Gerechtigkeit. Dass ich, so wie es in der Bergpredigt geschrieben steht, selig sind die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Für alle, die zur Bibelstunde kommen, leuchtet jetzt noch viel mehr im Hintergrund auf. Dass wir wirklich gern dem Herrn dienen und gehorchen. Davon soll unser Leben geprägt sein. Und dann Frömmigkeit oder Gottesfurcht, das ist die Grundhaltung, dass ich ehrfürchtig vor Gott lebe, dass ich in Hingabe an ihn lebe, dass ich mit seiner Nähe im Alltag rechne. Das heißt eigentlich Frömmigkeit, dass ich ihm gefallen will auch. Und dann Glauben, das meint hier, dass ich Jesus treu bin, dass ich seiner Macht vertraue, dass ich mich auf seine Fürsorge verlasse. Und dann Liebe, dass ich das Gute des anderen suche und bereit bin, dafür auch Opfer zu bringen und ihm zu dienen. Und auch mal meine eigenen Vorstellungen, wenn es um meinen Egoismus geht, zurückzunehmen, dass ich dazu auch bereit bin. Dass mein ganzes Wesen immer mehr von dieser Opferbereitschaft und Selbsthingabe geprägt ist, die Jesus in Vollkommenheit gelebt hat. Und dann Geduld ist das nächste. Hypomonä, unterbleiben. Das heißt, dass ich schwierige Umstände um Jesu Willen auch ertrage. Dass ich mich nicht immer gleich aufbäume. Dass ich echt immer gleich sofort die Auflösung meiner Spannungen beanspruche, sondern dass ich es lerne, Geduld zu haben, drunter zu bleiben, abzuwarten. Das heißt nicht, dass ich dem Bösen zuschaue tatenlos. Das heißt nicht, dass ich nicht dort, wo ich handeln könnte, nicht handeln soll. Natürlich sollen wir der Wahrheit, dem Recht zur Durchsetzung verhelfen, wo immer das geht. Aber wenn es um unseren persönlichen Kram geht, um unseren Stolz, unseren guten Namen und unsere Eigeninteressen, dass wir dann bereit sind, unterzubleiben. Und dann Sanftmut, das bedeutet liebevoller Umgang, auch wenn es schwerfällt. Dass ich auch schwierige Menschen oder mir schwierige Menschen, ich bin ja für manchen sicher auch ein schwieriger Mensch, dass ich mir schwierige Menschen zu ertragen bereit bin. Dass ich nicht immer gleich draufhaue. Dass ich mich nicht immer gleich aufrege und beschwere. Geduld, Sanftmut, Liebe, Glauben, Frömmigkeit, Gerechtigkeit. Das soll unseren Charakter immer mehr prägen. Das ist das Erste, was Paul uns als Offensivstrategie empfiehlt. Das ist interessant, wonach wir jagen sollen. Wir sollen danach jagen, Jesus ähnlicher zu werden, heißt das. Lass deinen Charakter immer mehr von Jesus prägen. Und dann das Zweite, B, nächster Teil der Offensivstrategie. Lass kein Blatt Papier zwischen dich und Gottes Wahrheit kommen. Das ist das andere. Lass kein Blatt Papier zwischen dich und Gottes Wahrheit kommen. Darum geht es in den Versen 12 bis 14. Ich lese die nochmal. Die klingen auf den ersten Blick etwas kompliziert, aber ich denke, es wird deutlich werden, was damit gemeint ist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Also es ist interessant, merken Sie, Vers 11 endet mit Sanftmut und Vers 12 beginnt mit Kampf. Das schließt sich offensichtlich gegenseitig nicht aus. Diese Sanftmut ist bereit zum Kampf für die Wahrheit. Und wir haben hier zwei verschiedene Begriffe für Gottes Wahrheit. Einmal das gute Bekenntnis in den Versen 12 bis 13 und dann das Gebot in Vers 14. Das meint hier in dem Kontext jeweils die Wahrheit, die Gott in der Bibel offenbart hat. Das ist damit gemeint, dass wir dafür eintreten, dass wir daran festhalten. Und dass kein Blatt Papier zwischen dich und Gottes Wahrheit kommen möge. Darum geht es, dass das dein Anspruch ist. Wir sind fehlerhaft und irrtumsfähig und deswegen gelingt uns das nicht immer. Aber das soll unser Ziel sein, unsere Sehnsucht sein. Und das soll auch unser Gebet sein, dass kein Blatt Papier zwischen Gott und unsere Wahrheit sich dazwischen, zwischen Gottes Wahrheit und uns sich dazwischen schiebt. Das ist das Ziel. Und auf den ersten Blick ist es etwas verwirrend, wenn Paulus hier sagt, ergreife das ewige Leben. Timotheus hat doch schon das ewige Leben. Er ist doch schon bekehrt. Inwiefern soll er das ergreifen? So, er soll heute schon ganz bewusst in dieser Wirklichkeit leben. Das ist damit gemeint. Lebe du heute schon in dieser Wirklichkeit des ewigen Lebens, die der Herr dir geschenkt hat. Das ist gemeint. Behalte in deinem alltäglichen Leben die Ewigkeit im Blick. Das will der Herr dir schenken. Lass davon deine Lebensführung bestimmt sein. Lass davon deine Terminplanung bestimmt sein. Lass davon deinen Umgang mit deinen Familienangehörigen bestimmt sein. Behalte die Ewigkeit im Blick. Ergreife das ewige Leben. Lebe Tag für Tag in dem, was der Herr dir schenkt. Dankbar und bewusst. Wenn du mit deinem Geld umgehst, wenn du diesseits orientiert bist, sagst du, wie kann ich am meisten Knete machen? Und wenn dann noch was übrig bleibt, kannst der Herr haben. Wenn du ewigkeitsorientiert bist, fragst du, wie kann ich mit meinem ganzen Besitz so umgehen, dass es den Herrn am meisten ehrt und ihm am meisten dient. Ergreife das ewige Leben, das ist sehr praktisch. Und die große Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, lautet, will ich mir in dieser Welt einen Namen machen oder in der Ewigkeit? Ergreife das ewige Leben. So, und der Kampf des Glaubens und der Blick auf die Ewigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Je mehr mein Denken von der Ewigkeit bestimmt wird, umso bereiter bin ich, diesen Kampf hier aufzunehmen, weil ich weiß, dass Gott es will. Ihr Lieben, wenn wir wüssten, dass Gott uns morgen abruft, wie anders würden wir vieles sehen? Wie viel Nutzloses würden wir sein lassen? Wie viel noch absolut Essentielles tun, Wichtiges tun? Lasst uns immer mehr danach fragen, wie Gott die Dinge sieht. Und lasst uns so dicht wie möglich an seiner Wahrheit dranbleiben, dass kein Blatt Papier dazwischen kommt. Und darum erinnert Paulus den Timotheus an jenes Ereignis, das schon einige Zeit zurückliegt, aber das für seine Biografie sehr wichtig war. Er erinnert ihn in Vers 12 daran und er sagt, du hast, man könnte auch sagen, damals das gute Bekenntnis bekannt vor vielen Zeugen. Und da spricht Paulus wahrscheinlich von dem Ereignis der Ordination, der Amtseinführung, wo Timotheus das vor vielen Zeugen bezeugt hatte, das gute Bekenntnis der Wahrheit. Und es ist gut denkbar, dass Paulus gerade hier in Kapitel 6, wo er dem Timotheus nochmal so grundsätzlich auf seine Verantwortung hinweist, wo er ihn nochmal wirklich in die Pflicht nimmt, im besten Sinne des Wortes, dass er ihn nochmal an jenen Tag erinnert, wo er in diesen speziellen Dienst als Gemeindeleiter eingesetzt worden ist. Und dabei hat er ein offizielles Bekenntnis gesprochen vor vielen Zeugen, genauso wie unsere Ältesten am 22. Mai diesen Jahres. Sie erinnern sich noch dran, da haben wir die Brüder, die neu eingeführt wurden, gefragt, glaubt ihr, dass Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr der Welt und Gottes Sohn ist, der für eure Sünden am Kreuz gestorben ist, und bekennt ihr, dass Jesus Christus euer Herr und Retter ist? So antwortet, ja, das glaube und bekenne ich. Und dann haben Bruder Donner und Bruder Bendewald geantwortet, ja, das glaube und bekenne ich. Und dann haben wir ihnen die nächste Frage gestellt, gelobt ihr euren Dienst als Älteste in dieser Gemeinde allein auf die Heilige Schrift, also auf Gottes Wahrheit, als das irrtumslose Wort Gottes zu gründen und euer Amt treu auszurichten? So antwortet, ja, das gelobe ich. Und dann haben Bruder Bendewald und Bruder Donder geantwortet, ja, das gelobe ich. Das war das Bekenntnis. Und so ähnlich dürfte das auch bei Timotheus ein paar Jahre vorher gelaufen sein. Wir wissen nicht, wie das Bekenntnis im Einzelnen formuliert war, aber es dürfte sich um eine knappe Zusammenfassung des Evangeliums gehandelt haben, eine zugespitzte Zusammenfassung der biblischen Wahrheit. Und wie wichtig so ein Bekenntnis ist, unterstreicht Paulus durch den Hinweis, dass auch Jesus ja ein Bekenntnis abgelegt hat vor Pilatus. Das sagt er in Vers 13. Pilatus hat gefragt, bist du der König? Und darin war eingeschlossen letztlich, bist du der Sohn Gottes? Und Jesus hat es bejaht. Er hat das gute Bekenntnis bekannt vor Pilatus. Und so wie Jesus treu war, soll auch Timotheus treu sein. Soll er nun seinem Bekenntnis treu bleiben? Paulus sagt, das gebiete ich dir. Das gebiete ich vor Gott. Lass kein Blatt Papier zwischen dich und Gottes Wahrheit dazwischen kommen. Und darum ist es für den geistlichen Kampf so wichtig, ihr Lieben. Im Alltag passiert das doch immer wieder, dass der Glaube verzerrt wird, dass er angegriffen wird, dass er verwässert wird, dass er in Frage gestellt wird. Manchmal nicht das gesamte Gebäude, aber es werden so einzelne Teile herausgebrochen. Der Teufel hat nicht aufgehört, uns von Zeit zu Zeit ins Ohr zu flüstern. Sollte Gott gesagt haben? Damit hat er nie aufgehört, die ganze Geschichte hindurch. Und darauf müssen wir reagieren. Da müssen wir die Wahrheit festhalten. Da müssen wir sie bekräftigen. Da müssen wir sie bekennen. Vor unserem eigenen Herzen und vor den anderen Menschen. Und da müssen wir darauf achten, bis in die Einzelheiten hinein der Wahrheit treu zu sein. Und schauen Sie, deswegen sagt Paulus hier in Vers 14 auch, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig haltest. Unbefleckt und untadelig. Es soll konsequent geschehen. Es soll wirklich die kleinste Runzel und der kleinste Flecken vermieden werden. Es soll kein Blättchen Papier zwischen dich und Gottes Wahrheit kommen. Das ist die offensive Strategie, dass du ihm treu bist. Und damit steht eigentlich unsere Strategie für den geistlichen Kampf. Es ist einfacher, als man es sich gedacht hat. Jetzt vom Nachvollziehen her, vom Leben her, ist es nicht einfach, das ist klar. Aber erstens, Defensivstrategie, fliehe die Sünde, Tag für Tag, ab heute Nachmittag auch wieder zu Hause, fliehe die Sünde in deinem eigenen Herzen, fliehe die Sünde in dem, was du sagst, fliehe die Sünde in dem, wie du dich deinen Angehörigen gegenüber verhältst, fliehe die Sünde in dem, was du liest, fliehe die Sünde in deinem Denken und in deinem Reden und in deinem Tun. Und dann das Zweite, die richtige Offensivstrategie. Jage dem Guten nach. Und zwar einmal lass deinen Charakter immer mehr von Jesus prägen und lass dir von ihm zeigen, an welchen Stellen dein Charakter noch besonderen Nachprägungsbedarf hat, sage ich mal. Und dann das andere, lass kein Blatt Papier zwischen dich und Gottes Wahrheit kommen. Sei da aufmerksam, sei sensibel und bitte den Herrn, dass er dir das schenkt, unbefleckt. Unbefleckt und untadelig, dass du ganz bei seiner Wahrheit bist und dass du immer merkst, wenn ein Flecken drauf fällt und dass du wieder den Herrn bittest und sagst, bitte Herr, hilf, reinige mich. Und dass wenn einer die Defensive vergessen hat, wenn einer nicht rechtzeitig geflohen ist vor der Sünde, wenn einer sich verstrickt hat in Schuld, dass er dann auch den Ruf des Herrn hört, fliehe wieder zurück. Fliehe wieder in die Arme deines Herrn. Je eher, umso besser. Lass es nicht anstehen, nur weil es dir peinlich ist. Oder weil du dich schämst vor dir selbst. Oder vor anderen. Fliehe zurück. Und dann beschließt Paulus diesen Abschnitt mit einem Lobgesang, einer sogenannten Doxologie, ganz am Ende. Da redet er von der Erscheinung unseres Herrn Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit, der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Und wir fragen, warum? Warum kommt das am Schluss noch? Es ist, als ob Paulus uns sagen wollte, Leute, es gibt im geistlichen Kampf noch etwas, das ist wichtiger als alle Strategie. Bitte vergesst nie, für wen wir kämpfen. Bitte vergesst nie, in wessen Auftrag wir kämpfen. Bitte vergesst nie, in wessen Kraft wir kämpfen. Bitte vergesst nie, für wessen Ehre wir kämpfen. Und bitte vergesst nie, wer uns in diesem Kampf beschützt und beauftragt und trägt. Und darum brauchen wir eben nicht nur die richtige Offensivstrategie, darum brauchen wir nicht nur die richtige Defensivstrategie, sondern wir brauchen noch wichtiger, und das ist das Letzte, die richtige Motivation. Und Motivation ist hier nicht so in einem billigen psychologischen Sinne gemeint, Motivationstricks oder dass man die Leute richtig konditionieren müsste oder richtig coachen müsste, sondern Motivation meint, was treibt mich in meinem Herzen? Was ist die Haltung meines Herzens? Das ist hier gemeint. Ist es die Liebe und die Ehrfurcht für meinen Herrn? Daran erinnert Paulus uns zum Schluss. Er sagt, wer ist es denn, der uns Tag für Tag in diesen Kampf schickt? Und so oft, wenn Paulus über Gott redet, landet er früher oder später bei einem Loblied. Das ist ganz auffällig. Und ihr Lieben, das ist entscheidend für unsere Nachfolge. Das ist entscheidend für dein Leben als Christ. Tag für Tag. Wie denkst du über Gott? Tozer hat das wunderbar formuliert. Er hat gesagt, das Wichtigste, was uns ausmacht als Christen, ist, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken. Darf ich das nochmal sagen? Das Wichtigste, was uns ausmacht, ist, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken. Wenn du an Gott denkst, woran denkst du da? An einen alten Mann mit einem Bart? Woran denkst du, wenn du Gott hörst? An jemanden, der etwas wehmütig, immer nur begütigt? An wen denkst du, wenn du Gott hörst? Wer ist dieser Gott, der uns durch Jesus zu seinen Kindern gemacht hat? Und den besingt Paulus in diesen letzten Versen. Und das müssen wir noch kurz festhalten. Er sagt, Gott hat unbegrenzte Schöpfermacht. Das Vers 13 schon. Er sagt, ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht. Wo etwas lebendig gemacht worden ist, ist es durch Gott lebendig gemacht. Er hat unbegrenzte Schöpfermacht. Das heißt, alles Leben in den unterschiedlichsten Formen verdankt sich Gott. Alles, was atmet, alles, was lebt, ist von ihm erschaffen und wird von ihm erhalten. Und wenn Gott einmal mit dem Finger schnippen würde und es so wollte, dann würde das ganze Weltgefüge innerhalb einer Zehntelsekunde in sich zusammenbrechen. Ihr Lieben, das müssen wir uns klar machen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Das ist unser Gott. Der Astronom Johannes Kepler hat das so wunderbar gesagt. Er hat gesagt, es gibt nichts Wunderbareres, nichts, was die Weisheit des Schöpfers bei den Verständigen heller bezeugt als die Bewegung der fünf Planeten. Er hat gesagt, wenn ich in die Schöpfung hineinschaue, wenn ich diese Genialität der Balance sehe, es ist unfassbar. Wir haben jetzt bei der Malachi-Konferenz einen großartigen Vortrag gehabt über die Schöpfung von einem Mitarbeiter von Wort und Wissen, Alexander vom Stein. Und mein Freund Alexander Seibel hatte den Vortrag schon mal bei einer anderen Konferenz gehört und er hat mir vorher gesagt, du weißt du, das Wunderbare an dem Vortrag ist, du staunst einfach nur über die Größe Gottes. Über die Macht und Herrlichkeit Gottes. Das ist im Grunde genommen der Kern dieses Vortrags. Mit seinen vielen biospezifischen Fachinformationen über Zellkonstrukte und so weiter. Er sagte, das ist es, worum es geht. Die Herrlichkeit, die Größe, die Allmacht Gottes. Es ist unfassbar. Gott hat unbegrenzte Schöpfermacht, das sagt Paulus auch. Er erhält und beschützt das Leben seiner Leute. Er schenkt neues Leben. Er schenkt ewiges Leben, das den Tod überwindet. Gott hat unbegrenzte Schöpfermacht. Das A. Und dann B. Gott ist unbesiegbar. Er sagt, Vers 14 und 15 an dieser Wende, bewahre das Gebot bis zur Erscheinung des Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit. Der Selige und Alleingewaltige. Gott bestimmt den Zeitpunkt. Gott bestimmt den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt. Gott bestimmt den Lauf der Geschichte. Und er wird zu seiner Zeit zeigen, was Sache ist. Er ist unbesiegbar. Er bringt den Sieg durch Jesus. Und er lässt sich das Zepter dieser Welt nicht aus der Hand nehmen. Das ist unser Gott. Er hat unbegrenzte Schöpfermacht. Er ist unbesiegbar. Unser Gott, jubelt Paulus, ist dann auch absolut souverän. Das ist das Dritte, also C. Er ist der selige und einzige Herrscher, sagt Paulus, Vers 15. Der König aller Könige und Herr aller Herren. Er entscheidet aus seiner eigenen Machtfülle heraus. Er muss keinen fragen. Er muss keine Koalitionen eingehen. Er ist souverän. Er muss sich in seiner Hoheit mit niemandem arrangieren. Er braucht keine Strategie und keine Taktik. Er ist der souveräne, allmächtige Gott. Gott ist absolut souverän. Und dann das nächste D. Und dieser Gott ist unsterblich, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat. Das Wort ist wichtig, er hat es in sich selbst. Versteht ihr? Gott ist der Einzige, der Unsterblichkeit in sich besitzt. Also auch Jesus, weil er ja auch Gott ist, Gottes Sohn. Auch Menschen und Engel werden ewig leben, obwohl sie an sich aber sterblich sind. Unsere Unsterblichkeit, wenn wir so wollen, ist eine Geschenkte. Sie wird uns von Gott gewährt. Aber er ist unsterblich. Und darum besingt ja Psalm 36, Vers 9 auch Gott als die Quelle des Lebens. Und der Jesus hat über den Vater gesagt, in Johannes 5, Vers 26, der Vater hat das Leben in sich selbst. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist der Unsterbliche. Und an dieser Ewigkeitsqualität hatte bereits Jesus, der ja vor der Erschaffung der Welt da war, vollen Anteil, wenn wir sehen, was in Micha über den Herrn gesagt wird. Aus dir, Bethlehem Ephrata, wird der kommen, der in Israel Herr sei und dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er hat das Leben in sich selbst. Auch der Herr Jesus ist die Quelle des Lebens. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann heißt das, ich habe die Kraft der Unsterblichkeit, des Ewigen, des unzerstörbaren Lebens in mir selbst. Und was bedeutet es, dass der, der das Leben in sich trägt, es dann freiwillig hingegeben hat für uns, um uns von unserer Schuld zu erlösen? Was heißt das? Dass der Gott, der in sich unsterblich ist, in seinem eigenen Sohn Jesus Christus, alles für uns dahingibt und in diese grauenvolle Nacht des Kreuzes Todes hineintaucht, um uns zu retten. Und dann das Letzte, was wir hier sehen. Dieser Gott ist heilig und herrlich. Paulus sagt, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, Vers 16, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Wir werden ihn einmal sehen, sagt die Bibel, wenn wir dann verwandelt sind, wenn wir vor ihm stehen. Das wird unfassbar sein. Aber bis dahin ist es keinem möglich. Und es ist auch nicht erträglich, es ist nicht auszuhalten. Diese Herrlichkeit Gottes, diese Größe, diese Heiligkeit, diese Unnahbarkeit, ja, trotz aller Vaternähe Gottes ist dieser heilige Gott grabentief von uns getrennt, oder wir sollten besser sagen, himmelhoch von uns getrennt. Er ist ganz unbefleckt, er ist ganz abgesondert. Und die Reformatoren haben das begriffen, als sie gesagt haben, ja, Gott ist auch der Deus absconditus, der uns verborgene Gott. Wir können vieles nicht erfassen, wir können vieles noch nicht verstehen, weil er so groß ist und so heilig und so herrlich. Und darum kann es sich auch kein Mensch leisten, diesem Gott schutzlos zu begegnen. Und darum sind diejenigen, die nicht von Gott gerichtet wurden, sondern die ihm in einer besonderen Weise begegnet, auf ihr Haupt gefallen. Und sie haben sich vor ihm verneigt und sie konnten es nicht ertragen, diese Nähe, weil er so groß und so herrlich und so heilig ist. Denken Sie dran, die Israeliten durften sich nicht mal dem Berg nähern, auf dem Gott in einer gewissen Weise erschien, um dem Mose zu begegnen. Und sie konnten sich nicht mal dem Berg nähern. Sie konnten es nicht mal unten sozusagen in den Randgebieten des Berges aushalten, weil Gott mit seiner Gegenwart dahin kam. Und Hebräer 12, Vers 29 sagt es so deutlich, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Und was bedeutet es, dass wir zu diesem Gott Vater sagen dürfen, dass uns der durch den Herrn Jesus so nahe geworden ist? Und doch ist es dieser Gott. Und dann ist klar, dass Paulus am Ende nur noch dieser Ausruf bleibt, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Paulus will es uns geradezu ins Herz singen, welchem Herrn wir gehören. Halten wir das fest, unser Gott, er hat unbegrenzte Schöpfermacht. B, er ist unbesiegbar. C, er ist absolut souverän. D, er ist unsterblich. Und E, er ist heilig und herrlich. Und Paulus sagt, bedenkt, dieser Gott in seiner völlig überlegenen Allmacht, der stellt uns in den Kampf. Und wir dürfen von Anfang an auf seiner Seite stehen. Und das heißt, wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir stehen auf der Seite der Heiligkeit und der Wahrheit und des Rechts. Wir stehen auf der Seite des unbesiegbaren Lebens. Und darum gilt uns dieses Sicherheitsnetz von Hebräer 13. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch antun? Antwort, gar nichts. Vordergründig sieht es manchmal so aus. Vordergründig sieht es so aus, als ob Menschen uns eine ganze Menge tun könnten. Und in unserer Kurzsichtigkeit und Blindheit fürchten wir manchmal sogar Menschen. Es ist doch lächerlich. Es ist doch lächerlich, wenn wir sehen, welchem Herrn wir gehören. Und sehen Sie, welche größere Motivation im geistlichen Sinne könnte es geben? Welche größere Ermutigung könnte es geben, in diesem Kampf treu zu sein, in diesem Kampf nicht aufzugeben, in diesem Kampf uns auch immer wieder reinigen zu lassen von unserer Schuld? Welche größere Motivation könnte es geben als diesen Blick auf diesen Herrn? Wer sollte da in seinem Kleinmut und in seiner Verzagtheit stecken bleiben? Wer sollte sich da in seiner Kleinkariertheit an nutzlosen Dingen festbeißen? Es ist dieser König, der uns in den Kampf ruft. Und wenn ihm unser Herz gehört, dann können wir nur noch so antworten, wie Paulus antwortet und wie er es dem Timotheus ins Herz legt und wie er es auch uns in den Mund legen will mit diesem letzten Wort. Amen. Sehen Sie, Amen, das ist das letzte Wort dieses Textes. Und dazu will der Herr uns einladen, dass wir sagen, so soll es sein. Diesem Herrn soll mein Leben gehören. Ihm will ich vertrauen und mich immer mehr um ihn drehen. Dann nimmt er mich mit auf seinem Weg. Ein Student der Theologie in Amerika hat als Prüfungsarbeit über folgendes Thema zu schreiben. Der Gedanke der Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels. Der Gedanke der Allmacht Gottes und die Wirklichkeit des Teufels. Und nun, so las ich in dem Bericht, war dieser junge Mann ein überzeugter Christ. Und er lebte seit langem mit dem Wort Gottes und er fing an zu schreiben und die Klausur war auf 4 Stunden bemessen und ihm wurde warm ums Herz, als er schrieb über den Gedanken der Allmacht Gottes, weil das ja für ihn nicht nur ein Gedanke, sondern eine Wirklichkeit war. Und so schrieb er von Gottes Allmacht, von Gottes Größe, von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit. Vielleicht hat er auch diese Verse hier zitiert, ich kann es nicht sagen. Und er schrieb und schrieb und schrieb und merkte, die Zeit ist abgelaufen. Was sollte er jetzt machen? Er schrieb in seiner Not den Satz darunter, keine Zeit für den Teufel. Keine Zeit für den Teufel. Und musste dann abgeben. Ich weiß nicht, wie sein Professor diese Arbeit bewertet hat. Aber ich weiß, dass das für uns ein gutes Bild ist, dass wir uns doch drehen sollen um die Allmacht Gottes, dass wir dankbar sein sollen für unseren Herrn, dass wir seinem Wesen nachsinnen, so wie es uns in der Heiligen Schrift offenbart ist. Dass wir ihn loben für seine Heiligkeit und für seine Herrlichkeit. Und dann haben wir für den Teufel keine Zeit. Dann wird unser Herr uns bewahren. Dann sind wir noch immer nicht im Himmel, das ist klar. Und wir müssen, ihr Lieben, lasst uns das nicht vergessen. Wir müssen nüchtern bleiben. Wir müssen wissen, dass wir gefährdet sind, solange wir leben in dieser Welt. Und dass wir Tag für Tag die Hilfe des Herrn brauchen. Und dass wir seine Vergebung brauchen. Und dass wir auch wachsam sein sollen, das ist wahr. Aber je mehr wir uns um ihn drehen und je mehr die Freude und auch die Ehrfurcht vor ihm und seiner Herrlichkeit unser Herz und unser Denken erfüllt, umso mehr wird unser ganzes Leben davon geprägt sein. Ihm wollen wir die ganze Ehre geben und wir wollen treu sein im Kampf des Glaubens für unseren Herrn. Amen.